Weißt du, wenn wir an so biblische Figuren oder alte religiöse Texte denken, dann haben wir da oft ein ganz spezifisches Bild im Kopf.
Mhm.
Es ist quasi das Bild von einem, naja, von einem perfekt aufgeräumten Museum.
Ja, genau. Alles schön hinter Glas.
Richtig. Alles ist sauber drapiert. Die Helden der Geschichte sind so strahlende Marmorstatuen, völlig fehlerfrei, moralisch unangreifbar und die haben immer das perfekte Zitat auf den Lippen.
Das ist so dieses klassische Sonntagsschulbild, ne?
Absolut. Man liest diese Geschichten, nickt dann so ein bisschen andächtig und geht weiter, ohne dass es das eigene Leben auch nur im geringsten berührt.
Wir klammern uns da auch echt gerne an diese aufpolierten Versionen, weil sie uns einfach Sicherheit geben.
Mhm.
Solche eindimensionalen Vorbilder, die immer das Richtige tun, die sind halt extrem leicht zu verdauen. Sie zwingen uns nicht dazu, unsere eigenen Widersprüche irgendwie zu hinterfragen.
Aber genau da setzen wir heute an. Wenn du dir nämlich die eigentlichen Texte mal ungeschönt ansiehst, und genau das machen wir in unserer heutigen Tiefenanalyse anhand von Dr. Kenneth Matthews Aufzeichnungen zur Genesis dann, stehst du plötzlich nicht mehr in so einem sterilen Museum.
Nein, absolut nicht. Man steht da eher knietief in so einer chaotischen Ausgrabungsstätte.
Ja, es ist staubig, es ist kompliziert und vor allem menschlich total abgründig.
Richtig.
Wir schauen uns heute definitiv keine unfehlbaren Heiligen an. Wir blicken auf chronische Lügner, auf zerrüttete Patchwork-Familien und auf einen Vater, der das absolut Unfassbare tun soll.
Eine echte Achterbahnfahrt quasi.
Genau. Lass uns da direkt mal in dieses Chaos reinspringen. Wir sind in Genesis Kapitel 20. Abraham befindet sich auf dieser epischen, göttlichen Mission.
Mhm.
Er hat diese gigantische Verheißung bekommen, der Vater vieler Nationen zu werden. Und was passiert dann, als er in das Gebiet der Philister, also nach Gerar, kommt?
Er verfällt sofort, aber wirklich sofort, in ein altes toxisches Verhaltensmuster.
Ja, das ist wie bei so einem Freund, der immer wieder zur selben toxischen Ex zurückgeht. Er hat plötzlich panische Angst um sein eigenes Leben und behauptet gegenüber König Abimelech, seine Frau Sarah sei eigentlich nur seine Schwester.
Und die Erzählung weigert sich hier auch völlig, Abraham irgendwie als den strahlenden Helden darzustellen. Dr. Matthews hebt da sehr stark hervor, dass Abraham exakt dieselbe Täuschung ja schon Jahrzehnte zuvor in Ägypten abgezogen hat. Er hat offensichtlich aus der Vergangenheit so rein gar nichts gelernt.
Wahnsinn!
In diesen extremen Stresssituationen wird er einfach von seinen tiefsten Ängsten dominiert und er wirft sein Vertrauen in diesen göttlichen Auftrag komplett über Bord.
Wenn man sich mal überlegt, was das für Konsequenzen hat, das ist doch haarsträubend. Er riskiert hier buchstäblich die Zukunft dieser ganzen historischen Linie, von der alles abhängt.
Absolut, ja.
Die Verheißung lautet ja explizit, dass Sarah und nur Sarah den rettenden Sohn zur Welt bringen wird. Wenn die jetzt in so einem Harem eines fremden Königs verschwindet, dann bricht der gesamte Plan in sich zusammen.
Genau. Abraham opfert hier diese kosmische Mission für seine eigene, kurzfristige physische Sicherheit. Er ist bereit, seine Frau ans Messer zu liefern, nur um selbst zu überleben.
Und der Kontrast wird ja noch viel schärfer, wenn man sich das Verhalten von diesem heidnischen König, also Abimelech, ansieht.
Ja, Abimelech ist da echt spannend. Er handelt ja im Grunde im absoluten guten Glauben. Er wusste von nichts.
Richtig.
Und als Gott dann im Traum zu ihm spricht und ihn warnt, ist der König völlig empört. Er verteidigt seine eigene moralische Integrität. Genesis nutzt hier also einen völlig fremden Herrscher, um diesem großen Patriarchen Abraham mal so richtig den Spiegel vorzuhalten.
Das ist schon heftig.
Und um diese Katastrophe dann abzuwenden, legt Gott so eine Art Schutzmechanismus über Abimelechs Haus. Er lässt alle Frauen dort vorübergehend unfruchtbar werden, damit bloß niemand Sarah anrührt.
Und die Lösung von diesem ganzen Konflikt, die trieft ja einfach vor kosmischer Ironie.
Oh ja.
Gott verlangt dann allen Ernstes, dass Abraham, also der Typ, der das ganze Schlamassel überhaupt erst angerichtet hat, dass der jetzt für den König beten soll, damit dessen Haus wieder fruchtbar wird.
Genau, diese Ironie meint Dr. Matthews auch.
Abraham steht also da, betet für Abimelech und zack, die Frauen in Gerar können wieder Kinder bekommen. Und währenddessen ist seine eigene Frau, Sarah, nach Jahrzehnten des quälenden Wartens immer noch unfruchtbar. Er verteilt also Wunder an Fremde, auf die er selbst so verzweifelt hofft.
Ja, diese enorme erzählerische Spannung staut sich hier wirklich auf, bis sie sich dann schließlich mit der Geburt von Isaak entlädt.
Endlich.
Und die Umstände sind biologisch gesehen völlig absurd.
Wie alt waren die dann nochmal?
Abraham ist 100 Jahre alt, Sarah ist 90.
190. Wahnsinn.
Ja, und der Name Isaak, das ist auch so ein tolles Detail. Das bedeutet übersetzt, er lacht. Vorher war dieses Lachen ja so ein Ausdruck von ungläubigem, schon fast zynischem Zweifel bei den beiden. Aber jetzt verwandelt es sich in pure Freude.
Das ist eigentlich ein total schönes Bild.
Absolut. Und Dr. Matthews zieht daraus einen sehr befreienden theologischen Kernpunkt. Und zwar, dass Gottes Verheißungen in dieser Tradition eben nicht von der moralischen Perfektion der Menschen abhängen.
Ah, okay.
Abraham hat ja wiederholt gelogen, Sarah hat gelacht und gezweifelt. Beide haben echt massiv versagt.
Aber die Geburt passiert trotzdem.
Weil der Plan größer ist als ihre Fehler.
Genau.
Das Ganze beruht einzig und allein auf Gottes Treue zu seinem eigenen Wort. Die Last der Erfüllung liegt also gar nicht auf den Schultern dieser fehlerhaften Menschen.
Was für eine Erleichterung, ehrlich gesagt. Das nimmt einen gewaltigen Druck raus.
Ja, total.
Aber wer jetzt denkt, nach der Ankunft von diesem Wunderkind herrscht nur noch eitel Sonnenschein in der Familie, der unterschätzt halt die menschliche Natur. Die Geburt von Isaak stürzt diese ganze Familie in ein extrem tiefes, emotionales und strukturelles Chaos.
Die Dynamik kippt komplett.
Wir springen da im Text zu so einem großen Fest, das gefeiert wird, als Isaak entwöhnt wird. In der antiken Welt war das ja ein enorm wichtiges Ereignis.
Ja, das muss man sich klar machen. Die Säuglingssterblichkeit war damals extrem hoch.
Richtig.
Wenn ein Kind das Alter von etwa 3 Jahren erreichte und dann entwöhnt wurde, bedeutete das, okay, es wird höchstwahrscheinlich überleben. Das war also genau der Moment, in dem der Erbe offiziell gefestigt wurde.
Und genau dieses fröhliche Fest bringt dann diese schwelende Eifersucht zur Explosion. Wir dürfen da nämlich Ismael nicht vergessen.
Richtig, Ismael.
Er ist ja Abrahams älterer Sohn, geboren von dieser ägyptischen Magd Hagar. Ismael war jahrelang der unangefochtene Erstgeborene, der einzige Sohn im Zelt.
Ja, er war der Prinz.
Genau. Und jetzt ist er so ein kräftiger Teenager und er muss quasi mit ansehen, wie sein gesamter Status, sein zukünftiges Erbe und vor allem die Aufmerksamkeit seines Vaters komplett auf dieses Kleinkind übergehen.
Und Sarah beobachtet dann während des Festes, wie Ismael sich über Isaak lustig macht. Und Dr. Matthews analysiert hier den hebräischen Ursprung des Textes sehr präzise, das ist super spannend.
Oh, erzähl mal.
Also das Wort für Ismaels Verhalten, dieses Lustigmachen, das stammt von exakt derselben Wurzel ab wie der Name Isaak.
Ah, er lacht?
Genau. Es ist so ein böses, herablassendes Wortspiel. Es handelt sich da also nicht um so ein harmloses Necken unter Geschwistern. Es ist ein richtig hartes Verspotten, das den sozialen Status und die Sicherheit von dem kleinen, verwundbaren Isaak massiv bedroht.
Okay, das ändert den Kontext natürlich. Aber wenn man sich das mal psychologisch und menschlich ansieht, reagiert Sarah darauf mit einer Härte, die für unsere heutigen Ohren echt kaum zu ertragen ist.
Ja, das stimmt.
Sie fordert Abraham auf, Hagar und Isaak einfach sofort aus der Familie zu verstoßen. Die sollen buchstäblich in diese lebensfeindliche Wüste geschickt werden.
Richtig.
Eine Mutter und einen Teenager-Sohn einfach auszuradieren, nur weil der Junge aus Frust über seinen verlorenen Status ein bisschen spottet, das klingt für mich unfassbar grausam. Man fragt sich da als Leser unweigerlich, wie so eine extrem kalte Verbannung Teil des Plans von einem gerechten Gott sein kann.
Und der Text beschönigt diese Brutalität auch in keiner Weise. Abraham selbst empfindet es ja als furchtbar, weil er Ismael wirklich liebt. Er ist ja sein Sohn.
Ja.
Dr. Matthews widmet diesem Konflikt deshalb auch so viel Raum. Denn aus der Erzählperspektive geht es hier nicht einfach um einen erzieherischen Denkzettel für einen frechen Teenager.
Sondern?
Es geht um das spirituelle Überleben der gesamten Verheißung. Der Apostel Paulus greift genau diese Szene später im neutestamentlichen Galaterbrief wieder auf und entwickelt daraus eine, ja, so eine fundamentale Typologie.
Okay.
Er trennt da sehr scharf zwischen dem Sohn des Fleisches, der quasi aus menschlicher Ungeduld und Manipulation entstand, und dem Sohn der Verheißung, der nur durch dieses göttliche Eingreifen geboren wurde.
Es handelte sich also im Grunde um eine Art drastische Amputation.
Exakt.
2 konkurrierende Erblinien, 2 völlig unterschiedliche Visionen für die Zukunft, die konnten unmöglich gemeinsam unter einem Zelt überleben. Die göttliche Verheißung wäre in so einem unweigerlichen internen Machtkampf wahrscheinlich einfach erstickt.
Genau das ist der Punkt. Dennoch überlässt Gott Ismael da nicht einfach dem Tod im heißen Wüstensand.
Zum Glück.
Als Hagar in der Wüste dann verzweifelt und das weinende Kind unter so einen Strauch legt, weil das Wasser aufgebraucht ist, da interveniert Gott direkt.
Er greift wieder ein.
Ja, er verspricht ihr auch, Ismael zu einer großen Nation zu machen. Er bleibt ja Abrahams Nachkomme. Und das ehrt Gott. Später im Text werden dann sogar explizit 12 Stammesfürsten erwähnt, die aus der Linie Ismaels hervorgehen.
Ah, Wahnsinn.
Gott fängt ihn also auf, aber die spirituellen und kulturellen Linien, die sind von da an unwiderruflich getrennt.
Und diese Trennung wird ja später noch durch ein Detail zementiert, das man beim schnellen Lesen leicht überliest, das aber enorm wichtig ist.
Mhm.
Hagar besorgt Ismael nämlich später eine Frau, und zwar aus Ägypten.
Ja.
Hagar selbst ist ja Ägypterin. Indem Ismael jetzt eine ägyptische Frau nimmt, kehrt er kulturell komplett zu den Wurzeln seiner Mutter zurück. Er schneidet sich damit symbolisch endgültig von diesem Bund Abrahams ab.
Das ist ein starkes Symbol, ja.
Die Wahl der Ehepartner in diesen antiken Texten, das ist eben nie nur so eine romantische Fußnote am Rande. Das ist knallharte Geopolitik und Theologie.
Absolut. Und das bildet auch so den perfekten Kontrast zu den Vorkehrungen, die Abraham dann später für Isaak treffen wird.
Oh ja?
Aber bevor wir zur Zukunft von Isaak kommen, muss Abraham seine eigene Gegenwart absichern. Er trägt da diesen kosmischen Auftrag mit sich rum, aber realpolitisch ist er, naja, immer noch Nomade in einem fremden Land, überall umgeben von etablierten Königen.
Und genau hier kommt dieser König Abimelech wieder ins Spiel. Der hat ja hautnah miterlebt, dass Abraham unter so einem, ja, besonderen Schutz steht. Er erkennt ziemlich schnell, dass es klüger ist, diesen Typen als Verbündeten zu haben, anstatt als Feind.
Sehr diplomatisch, ja.
Er fordert also einen offiziellen Friedensvertrag. Und dieser Vertrag wird an einem Ort namens Beersheba geschlossen.
Ja, und Dr. Matthews schlüsselt hier die doppelte linguistische Bedeutung von diesem Namen Beersheba richtig schön auf. Im Hebräischen kann der Name einerseits Brunnen der Sieben bedeuten.
Brunnen der Sieben.
Ja, das bezieht sich direkt auf die sieben Lämmer, die Abraham bei dieser Zeremonie als Zeugnis opfert. Gleichzeitig bedeutet es aber auch Brunnen des Schwurs. Beide Übersetzungen spiegeln einfach das massive Gewicht dieses Abkommens wider. Wasserrechte waren in dieser knochentrockenen Region einfach gleichbedeutend mit dem Recht auf Leben.
Was diesen Moment für mich so tiefgründig macht, ist Abrahams Reaktion auf diese neu gewonnene Stabilität. Er hat jetzt diesen Vertrag und was macht er? Er pflanzt dort einen Baum und ruft Gott unter einem ganz bestimmten Namen an.
Genau. El Olam.
El Olam, der ewige Gott. Und wenn man sich fragt, warum er das gerade jetzt tut, er begreift in diesem Moment, dass er gesicherte physische Grenzen braucht, um eine Verheißung zu tragen, die über endlose Generationen hinweg Bestand haben soll.
Mhm.
Ein ewiger Gott bedeutet ja, dass die gemachten Eide nicht einfach mit der nächsten Dürreperiode oder dem Tod von diesem aktuellen König wieder verdampfen. Seine Worte haben unerschütterliche Gültigkeit.
Abraham verankert sich hier richtig tief. Er transformiert sich da von diesem rastlosen Wanderer zu jemandem, der sich auf eine sehr langfristige Zukunft in diesem Land einstellt. Er drückt damit ein fundamentales Vertrauen aus, das er sich über all diese Jahrzehnte mühsam erarbeitet hat.
Er hat also endlich seinen Frieden. Er hat den Sohn, auf den er ein ganzes Jahrhundert gewartet hat. Er hat Wasserrechte, er hat einen Vertrag mit den mächtigsten Nachbarn.
Alles ist perfekt.
Eigentlich der perfekte Moment, um sich zur Ruhe zu setzen. Aber das echte Leben, besonders in dieser antiken Erzählung, funktioniert leider nicht so.
Nein, überhaupt nicht.
Genau, auf diesem Höhepunkt seiner Stabilität wird er mit der unvorstellbarsten, grausamsten Forderung überhaupt konfrontiert. In Genesis 22 verlangt Gott von ihm, nach Moria zu gehen und seinen einzigen, geliebten Sohn Isaak als Brandopfer darzubringen.
Das ist wirklich harter Tobak. Wir müssen hier auch die historische Wucht und diese krasse theologische Dissonanz von dieser Forderung begreifen. Kinderopfer waren in den heidnischen Kulturen des antiken Nahen Ostens durchaus eine grausame Realität.
Ja.
Aber im biblischen Kontext werden sie als das absolute Grauen, als die dunkelste Verirrung überhaupt verurteilt.
Es ist ein Tabu.
Genau. Für den Leser entsteht hier also ein gewaltiger Schock. Gott, der die Lebenslinie explizit durch Isaak vorher garantiert hat, fordert nun dessen Tod. Es widerspricht allem, wirklich allem, was Gott bisher über sich selbst offenbart hat.
Ich nutze da sehr gerne eine Metapher aus der modernen Ingenieurskunst, um das für dich als Hörer so ein bisschen greifbarer zu machen.
Oh, die Brückenmetapher, ja?
Genau. Stell dir vor, du baust eine gigantische Hängebrücke. Die Chefingenieure wissen aufgrund ihrer extrem komplexen mathematischen Berechnungen längst ganz genau, ob diese dicken Stahlseile das Gewicht halten werden oder nicht.
Mhm.
Wenn Sie dann am Ende der Bauzeit so tonnenschwere Lastwagen über die Brücke fahren lassen, dann tun Sie das ja nicht, um neue Informationen zu sammeln oder überrascht zu werden.
Richtig.
Sie tun es, damit die Brücke in der harten Realität beweist, was wirklich in ihr steckt. Die Theorie auf dem Papier muss zur unumstößlichen Praxis werden.
Diese Metapher trifft exakt den Kern dessen, was Dr. Matthews hier anhand neutestamentlicher Texte analysiert.
Wie meint er das?
Naja, im Jakobusbrief wird zum Beispiel argumentiert, dass Glaube eben nicht im Abstrakten verweilen kann.
Er muss real werden.
Ganz genau. Er muss aktualisiert und in der materiellen Welt sichtbar gemacht werden. Gott brauchte als allwissende Instanz ja kein Status-Update über Abrahams inneren Zustand.
Klar.
Der Test war für Abraham selbst. Er zwang ihn dazu, seine innere Überzeugung in eine konkrete, historische Tat umzusetzen.
Aber der Weg dorthin, das muss doch eine unerträgliche psychologische Folter gewesen sein. Es war ja ein 3-tägiger Fußmarsch zu diesem Berg Moriah.
3 Tage.
3 volle Tage, in denen er seinen Sohn ansieht und er weiß die ganze Zeit, was oben auf diesem Berg passieren soll. 3 Tage eisiges Schweigen und dieser unglaubliche innere Kampf.
Mhm.
Und trotzdem sagt Abraham zu seinen Dienern unten am Fuß des Berges, wir werden hinaufgehen, anbeten und dann werden wir zu euch zurückkehren. Er nutzt da ganz bewusst den Plural.
Ja.
Er sagt eben nicht, ich komme allein zurück.
Und dieser Plural, das ist ganz wichtig, der entspringt nicht irgendeiner verzweifelten Hoffnung, sondern einer eiskalten theologischen Logik, die sich Abraham über Jahre angeeignet hat.
Okay, wie meinst du das?
Dr. Matthews verweist hier stark auf den Hebräerbrief im Neuen Testament. Abraham hat die Natur Gottes mittlerweile verstanden. Gott lügt nicht. Gott hat geschworen, dass durch Isaak diese Linie fortgesetzt wird.
Stimmt, der Vertrag stand ja.
Genau. Wenn Gott nun also Isaaks Tod fordert, dann bleibt für Abraham nur eine einzige radikale Schlussfolgerung übrig. Gott muss in der Lage sein, Isaak von den Toten auferstehen zu lassen.
Wow.
Und das Krasseste daran ist, Abraham hatte in seinem gesamten Leben noch nie eine Auferstehung gesehen.
Das gab es ja vorher nicht.
Es gab keinen Präzedenzfall, gar nichts. Er konstruiert diese Möglichkeit einzig und allein aus seinem unerschütterlichen Vertrauen in Gottes Charakter.
Das ist intellektuell und spirituell eine wirklich unfassbare Leistung.
Ja.
Aber es gibt hier noch eine zweite Komponente, die durch unsere moderne Sonntagsschulfantasie oft so ein bisschen völlig verzerrt wird. Wenn wir an diese Szene denken, sehen wir da meistens ein ahnungsloses, weinendes, kleines Kind auf dem Altar liegen, das überhaupt nicht kapiert, was sein alter Vater da eigentlich gerade macht.
Und das ist historisch und textlich schlichtweg falsch. Isaak war zu diesem Zeitpunkt nämlich kein hilfloses Kind mehr. Er war ein kräftiger junger Mann.
Ein Teenager oder so.
Ein junger Erwachsener sogar. Der Text sagt ganz explizit, dass Isaak das schwere Holz für das Opferfeuer den Berg hinaufgetragen hat. Abraham hingegen war ein über 100-jähriger Greis.
Der war uralt.
Genau. Wenn Isaak sich da also hätte wehren wollen, hätte er seinen Vater mit absoluter Leichtigkeit überwältigen können.
Er hätte ihn einfach zur Seite stoßen und wegrennen können, nichts hätte ihn aufhalten können.
Er hat es aber nicht getan. Die jüdische Tradition nennt dieses Ereignis deshalb auch die Akedah, was übersetzt Bindung bedeutet.
Akedah.
Das hebt nämlich hervor, dass Isaak sich völlig freiwillig binden ließ. Es war also keineswegs nur der Glaube des Vaters, der hier auf die Probe gestellt wurde. Es war eine bewusste, gemeinsame Unterwerfung.
Krass.
Krass.
Isaak vertraute seinem Vater da einfach bedingungslos und er vertraute dem Gott seines Vaters.
Und erst in dem allerletzten, herzzerreißenden Moment, als das Messer quasi bereits in der Luft ist, greift dann der Engel ein und stoppt Abraham. Ein Widder, der sich da im Gestrüpp verfangen hat, wird als Ersatzopfer gestellt. Die Brücke hat also dem ultimativen Stresstest standgehalten.
Mhm. Und als Antwort darauf schwört Gott nicht einfach irgendetwas, er schwört bei sich selbst.
Das ist einmalig.
Da es im gesamten Universum ja keine höhere Instanz gibt, legt er quasi seine eigene ewige Integrität als Pfand auf den Tisch, um diesen Segen für Abraham und seine Nachkommen unwiderruflich zu garantieren.
Solche ultimativen spirituellen Durchbrüche auf diesen Berggipfeln bedeuten allerdings nicht, dass die irdischen, profanen Kämpfe unten im Tal dann plötzlich aufhören.
Leider nein.
Im Gegenteil. Nach diesem monumentalen Erlebnis stirbt Sarah, die Matriarchin, im Alter von 127 Jahren.
Ein langes Leben.
Ja. Und plötzlich steht Abraham wieder vor einer sehr pragmatischen Krise. Er trägt dieses riesige kosmische Versprechen in sich, ihm wurde das ganze Land zugesagt, aber er besitzt rechtlich gesehen nicht einen einzigen Quadratmeter Erde, um seine eigene Frau zu begraben.
Das ist auch wieder so ironisch. Das zwingt ihn dann in so eine echt komplexe diplomatische Verhandlung mit den Hethitern, also den lokalen Landbesitzern dort.
Genau.
Er verhandelt mit Ephron über die Höhle Machpela bei Hebron. Dr. Matthews zeigt hier auf, dass diese ausführliche, fast schon mühsame Schilderung des Landkaufs weit mehr ist als nur so ein antiker Immobilienbericht.
Oh ja. Da steckt viel mehr drin.
Ephron bietet Abraham das Land ja zunächst so rhetorisch als Geschenk an.
Klassischer Bazar.
Genau. Aber das ist nur ein kultureller Tanz, so eine höfliche Fiktion des antiken Nahen Ostens, um den Preis am Ende auf exorbitante 400 Schicke Silber in die Höhe zu treiben.
Ein Vermögen damals.
Und Abraham zahlt diese Summe einfach, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und warum? Weil der spirituelle Wert von diesem Stück Land den monetären Preis bei weitem übersteigt.
Es ist die erste rechtliche Verankerung im versprochenen Land, ein enormer Akt des Glaubens.
Mhm.
Indem er dieses Grundstück kauft und Sarah dort begräbt, setzt er einfach einen dauerhaften Anker. Er signalisiert damit seiner ganzen Gefolgschaft, unsere Zukunft liegt hier in Kanaan. Wir gehen nicht mehr zurück in die Vergangenheit, nicht zurück nach Mesopotamien. Es ist quasi die harte physische Anzahlung auf eine göttliche Zukunft.
Und diese Zukunft braucht zwingend die nächste Generation.
Isaak braucht eine Frau.
Abraham weiß ganz genau, dass er Isaak jetzt nicht einfach mit irgendeiner kananitischen Frau aus der Nachbarschaft verheiraten kann. Sich mit der lokalen heidnischen Kultur zu vermischen, das würde das gesamte Glaubenssystem, das sie gerade unter solchen Schmerzen etabliert haben, verwässern und letztendlich zerstören.
Er zieht da eine absolute rote Linie. Die Endogamie.
Genau. Die Frau muss aus seiner eigenen Verwandtschaftslinie im fernen Aram kommen. Und er schickt dann seinen erfahrensten Diener auf diese, naja, doch recht heikle Mission.
Und dieser Diener, das finde ich faszinierend, der agiert am Brunnen in Nahors Stadt dann erstaunlich pragmatisch.
Wie ein Stratege.
Total. Er formuliert ein sehr spezifisches Gebet, das eigentlich wie ein direkter Test für Gottes Vorsehung funktioniert.
Mhm.
Er bittet darum, dass die junge Frau, die er gleich um einen Schluck Wasser bittet, nicht nur ihm zu trinken gibt, sondern von sich aus anbietet, auch seine gesamten Kamele zu trinken.
Ich liebe dieses Detail wirklich, weil es uns die körperliche Realität der antiken Welt mal wieder so richtig hart vor Augen führt.
Ja.
Der Brunnen war damals der Marktplatz, das absolute soziale Zentrum. Aber 10 durstige Kamele nach so einer langen Wüstenreise zu tränken, das bedeutet, hunderte Liter Wasser von Hand aus einem tiefen Brunnen hochzuziehen.
Das ist ein absoluter Knochenjob.
Eben. Der Diener sucht hier also nicht nur nach dem richtigen Stammbaum oder einfach einem hübschen Gesicht. Er macht im Grunde einen knallharten Persönlichkeitstest für extreme Großzügigkeit, für Belastbarkeit und eine enorme Arbeitsmoral.
Und Rebecca besteht diesen Test meisterhaft. Sie erfüllt genau dieses Kriterium. Und zwar ohne auch nur zu zögern.
Wahnsinn.
Sühnlicher Glaube.
Inwiefern?
Naja, als ihre Familie sie fragt, ob sie wirklich sofort mit diesem völlig fremden Mann in ein unbekanntes Land reisen will, da zögert sie nicht. Sie sagt einfach mutig, ich will gehen.
Als sie dann schließlich bei Isaak ankommt, bringt er sie direkt in das Zelt seiner verstorbenen Mutter Sarah. Und das ist eine so intime und gleichzeitig mächtige Geste.
Ja, das ist wunderschön.
Es ist quasi die wortlose, offizielle Amtsübergabe. Rebecca ist nun die neue Matriarchin, die Linie ist gesichert.
Das rundet diesen massiven Lebensabschnitt wirklich ab. Abraham stirbt schließlich hochbetagt und lebenssatt im Alter von 157 Jahren.
Ein unglaubliches Alter.
Er hat seinen gesamten wesentlichen Besitz längst an Isaak überschrieben, um ganz klare Verhältnisse zu schaffen. Und an seinem Grab liefert der Text dann ein letztes Detail, das echt unglaublich vielschichtig ist.
Was passiert da?
Isaak und Ishmael, also der Erbe und der Verstoßene, kommen tatsächlich zusammen, um ihren Vater gemeinsam in eben jener Höhle Machpela zu begraben.
Wenn wir diese ganze Ausgrabungsstätte, von der wir am Anfang sprachen, jetzt mal durchkämmen, dann sehen wir hier wirklich absolut keine perfekten Marmorstatuen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir sehen echte Menschen, die lügen, die intrigieren, die verstoßen werden und die einfach unfassbaren psychologischen Druck aushalten müssen. Dr. Matthews betont ja ein Element, das sich durch all diese Phasen wie ein roter Faden zieht. Gebet und aktiver Glaube.
Genau.
Ob das nun Abrahams Gebet für den fremden König Abimelech ist oder dieses echt clevere Gebet des Dieners am Brunnen.
Diese alten Texte zeigen uns einfach, dass Glaube niemals bedeutet, sich passiv zurückzulehnen und, naja, zu beobachten, wie das Schicksal über einen hinwegrollt.
Mhm.
Es geht auch nicht darum, Gott durch irgendwelche Rituale zu manipulieren. Es geht vielmehr darum, durch bewusste Entscheidungen zum Co-Partizipanten zu werden.
Co-Partizipant, das ist ein gutes Wort dafür.
Ja, diese extrem fehlerhaften Menschen werden zu aktiven Teilnehmern an der Entfaltung ihrer eigenen Geschichte, weil sie eben im entscheidenden Moment handeln.
Wir stehen hier also wirklich nicht im Museum. Wir haben selbst die Schaufel in der Hand. Und genau dazu möchte ich dir, der du uns heute wieder bei dieser tiefen Analyse zugehört hast, noch einen abschließenden Gedanken mitgeben. Denk noch einmal an diese allerletzte Szene zurück. Isaak und Ismael stehen gemeinsam am Grab ihres Vaters Abraham. Der bevorzugte Sohn und der verstoßene Sohn, vereint in der Trauer. Man fragt sich da doch unweigerlich, haben sie einander in diesem Moment eigentlich wirklich vergeben? War das eine echte tiefe Versöhnung oder vielleicht doch nur ein vorübergehender, eiskalter Waffenstillstand über einem offenen Grab?
Das ist die große Frage.
Der Text schweigt darüber komplett. Aber die Nachkommen von genau diesen beiden Brüdern prägen die Konflikte, die Identitäten und die Geopolitik des Nahen Ostens bis auf den heutigen Tag. Das ultimative Familiendrama endete also nicht damals in dieser dunklen Höhle. Wir alle leben heute noch in seinem Echo.
Ein sehr starkes Bild zum Schluss.
Danke, dass du dich heute mit uns in diese Materie gewagt hast. Bis zu unserer nächsten Tiefenanalyse.